Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr da seid. Gott hat uns zu seiner Versammlung eingeladen und ihr seid der Einladung gefolgt und nicht, wie der Herr Jesus Christus uns berichtet hat von dem einen Herrn, der zum Festmahl eingeladen hat und einer hat nach dem anderen abgesagt mit der Begründung, der eine hat einen Acker gekauft, der muss sich anschauen und der andere hat ein paar Ochsen gekauft, der muss sie anschauen. Und der dritte hat ja gesagt, er hat eine Frau, der muss sie nehmen. Ob er sie gekauft hat, weiß ich nicht, steht nicht da drin. Auf jeden Fall, so waren die drei Gründe. Und das ist ja schön, dass wir der Einladung folgen und hier in der Versammlung Gottes zusammenkommen. Wir haben heute Teil 3 und das ist der letzte Teil von der Botschaft. Wir wollten eigentlich in einer Botschaft dieses Thema unterbringen, sind drei geworden, aber das ist der letzte Teil von der Botschaft. Es ist schwierig natürlich ein bisschen, wenn einer Teil 1 und Teil 2 nicht gelesen hat, deshalb eine kurze Zusammenfassung für den einen oder anderen, der Teil 1 oder Teil 2 nicht gelesen oder gehört hat. Die Botschaft teilen wir wie folgt. Jawohl. Also, wir haben zuerst, der Titel selber ist herausfordernd, Gott, der Geist, sendet seine Geister aus. Wenn man den Titel hört, ist man vielleicht auf den ersten Blick verwirrt. Ja, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist, haben wir so gelernt. Wir haben über die Trinität schon andere Botschaften gebracht. Und jetzt bleiben wir bei dem Heiligen Geist. Und jetzt auf einmal viele Geister. Und wenn wir so gelernt haben, es gibt nur den einen Heiligen Geist, dann fangen wir an, uns selber Eselbrücken zu bauen und Ausreden zu finden und Begründungen zu finden und die Bibel ständig hin und her zu drehen, damit das in unser theologische Lehre, die wir gelernt haben, hineinpressen oder anpassen. Wenn wir aber sehen, dass der Heilige Geist nicht erst zu Pfingsten gesandt wurde, und welcher Heilige Geist es ist, das haben wir studiert in Teil 1 und 2, sondern Gott hat seinen Heiligen Geist immer wieder den einen Heiligen Geist und den anderen Heiligen Geist und wieder einen anderen Heiligen Geist schon im Alten Testament oder im Alten Bund so oft gesandt, dann hat er den verheißenen Heiligen Geist zu Pfingsten gesandt, das werden wir uns auch anschauen heute, dann den Heiligen Geist der Sohnschaft gesandt, jetzt haben wir alles, jetzt sind wir mit allem himmlischen Segen gesegnet und dann doch kommen weitere Salbungen mit dem Heiligen Geist der Weisheit, der Offenbarung, des Rates, der Erkenntnis, also es hört gar nicht auf. Nein, es hört auch nicht auf. Warum? Weil Gott ein Geist ist und Gott ist heilig. Da haben wir gesagt, wenn Gott ein Geist ist und Gott auch ist heilig, also ist ein heiliger Geist. Ach so, jetzt könnten wir, haben wir auch in Teil 1 darüber gesprochen, könnten wir jetzt sagen, okay, dann sind die Pantheisten doch richtig. Das ist ein Heiliger Geist hat sich in dieser Schöpfung realisiert und aufgelöst. Für die Pantheisten ist es so, dass Gott jetzt nicht mehr existiert. Es war ein Geist, das ist schon Teil der Wahrheit. Es ist ein Geist, hat sich in dieser Schöpfung aufgelöst. Jetzt ist das Universum Gott. Und diese Teilwahrheit oder Halbwahrheit ist gefährlicher als eine Lüge, weil das stimmt zum Teil, weil alles, was im Universum ist, ist ein Teil von Gott. Aber ohne dass Gott als Geist sich aufgelöst hat. Wir wissen in der Schrift vom ersten Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung, dass Gott über allen, in allen ist. Also er bleibt über allen und herrscht über alles. Und er wird auch am Ende alles unter die Füße des Christus stellen. Aber es heißt, so präzise ist die Schrift, dass sie sagt, aber ausgenommen derjenige, der sie unterstellt. Also ausgenommen, Gott der Vater wird sich nicht dem Sohn unterstellen. Er wird alles den Sohn unterstellen, aber nicht sich selbst. Er wird für immer und ewig das Haupt des Christus bleiben. Und wir haben auch gesehen in Teil 1 und 2, Gott ist Geist und Gott ist heilig. Und alles, was aus ihm geht, alles, was er sendet, ist Geist und heilig, also ein heiliger Geist. Alles, was rausgeht aus ihm, ist ein heiliger Geist. Ja, der Geist des Menschen auch? Jawohl. Er hat seinen Geist in den Menschen hineingehaucht. Ob jetzt so gepustet hat, das ist sicherlich auch ein geistlicher Akt. Wir sehen auch verschiedene Formen, wie Gott seinen Geist austeilt. Auf jeden Fall alles aus ihm. Ja, aber der Mensch, es ist ein heiliger Mensch jetzt. Ich dachte, die Erbsünde ist jetzt in der Menschheit drin und jeder, der geboren wird, wird mit der Sünde geboren. Ja, aber als er seinen Geist Adam und Eva gegeben hat, wir lesen das mehrfach im Alten Testament, wie Gott seinen Geist in das Innere des Menschen hineingegeben hat. Da war der Geist noch heilig. Heilig heißt ohne Sünde. Aber nachdem der Mensch gesündigt hat, hat seinen Geist befleckt. Und wir haben gesehen, dass der allererste Geist, der geschaffen wurde, beziehungsweise aus Gott ausging, war der Sohn. Wir lesen das oft auch im Alten Testament, als der Sohn existierte, da hat das Universum noch nicht existiert. Und das wissen wir auch in Kapitel 1, in Johannes 1, 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war bei Gott. Und alles durch ihn und ohne ihn ist nichts entstanden. Wir wissen auch, dass Jesus Christus auch in der Schrift mehrfach als der Werkmeister. Gott tut alles durch den Werkmeister. Er sagt ihm und er tut es. Er sagt ihm, er tut es. Und das bezeugt auch der Werkmeister. Ich tue nichts von mir aus. Alles, was ich im Himmel meinen Vater tun sehe, das tue ich. Und was ich ihn reden höre, das sage ich. Also er ist der Werkmeister, tut alles, was sein Vater sagt. Und das bleibt auch so. Und da haben wir gesehen auch, das sind die Geister, die aus Gott ausgehen, in zwei Gruppen. Es gibt die eine Gruppe mit freien Willen und die andere Gruppe, könnte man sagen, das sind die Salbungen und natürlich ohne freien Willen. Wenn Gott den Geist der Wahrheit sendet, dann ist das Geist der Wahrheit, das ist eine Salbung. Befähigt die Menschen, in die ganze Wahrheit geleitet zu werden. Der Geist der Wahrheit kann sich nicht gegen Gott auflehnen. Wir haben gesehen auch in Teil 1 und 2, dass die eine Gruppe mit dem freien Willen, als erstes war der Herr Jesus Christus, als zweite Gruppe waren die Engel, also chronologisch betrachtet. Zuerst war der Sohn, der erstgeborene Sohn, dann wurden die Engel geschaffen. Ja, und der Satan, ja, der Satan war auch ein Engel und die Dämonen waren auch Engel, aber die haben gesündigt, die haben sich gegen Gott aufgelehnt, das kennen wir. Und die dritte Gruppe von diesem mit dem freien Willen ist der Mensch. Hat den Menschen auch geschaffen, hat genauso sich gegen Gott aufgelehnt. Also wir sehen, ein Teil von den Engeln haben sich aufgelehnt gegen Gott, ein Teil nicht, bis heute nicht. Und da war eine Frage letzten Sonntag von Johannes, ja, kann man sich vorstellen, dass ein Teil der Engel, die sich noch nicht aufgelehnt haben, jetzt auch immer noch auflehnen? Ja, wenn sie freien Willen haben, natürlich. Und wenn du und ich heute den Geist der Sohnschaft haben, haben wir immer noch den freien Willen. Warum auch die Möglichkeit noch da ist, weil die Sünde noch in der Welt ist. In der Ewigkeit wird der Tod und der Satan und alles, was sündig ist, in den Feuersee geworfen und da gibt es das nicht mehr. Aber bis dahin haben wir den freien Willen. Und da haben wir diese drei Gruppen behandelt, die Gruppe der Geister mit freien Willen, Jesus Christus, die Engel und die gefallenen Engel und die Menschen und die gefallenen Menschen. Und dann sind wir gestartet mit der Gruppe ohne freien Willen, die Salbungen. Der Heilige Geist als Salbung. Und letzten Sonntag haben wir den ersten Punkt behandelt, der Heilige Geist der Sohnschaft. Das war letzter Sonntag. Das ist auch chronologisch gesehen. Als erstes hat Gott den Geist der Sohnschaft gegeben. Wem? Ja, seinem Sohn halt. Gell? Weil wenn einer DNA von seinem Vater nicht hat, ist er nicht der Sohn von seinem Vater. So ist auch der Jesus Christus und wir auch. Jeder, der Geist der Sohnschaft hat, heißt es, er hat jetzt ein Unterpfand oder eine Anzahlung oder ein Siegel aufgedrückt bekommen, du bist jetzt ein Sohn Gottes. Das ist sein Geist der Sohnschaft. Also Jesus Christus ist als Geist natürlich und heilig aus Gott in Existenz gesprochen worden. Ja, was ist, die Engel sind auch in Existenz gesprochen worden und die sind auch heilig und das sind auch Geister. Ja, was ist der Unterschied zwischen Jesus und die Engel? Die haben sich auch nie gegen Gott aufgelehnt. Ein Unterschied. Die haben nicht den Geist der Sohnschaft. Und deshalb steht der Herr Jesus Christus weit über die Engel. Als er denn die Gestalt des sündigen Fleisches gekommen und sich entäußert hat, war er weit unter den Engeln wie wir jetzt, mit dem irdischen Leib. Und nachdem er sich seinem irdischen Leib entledigt hat, ist er wieder in den Himmel aufgestiegen und ist er wieder weit über die Engel. Also der Unterschied zwischen Sohn und Engel ist, das ist ein Sohn und das ist Dienstbote. Die sind unsere Dienstboten, die Engel. Das ist eine ganz andere Kategorie. Beide sind aus Gott, beide sind heilig, aber der eine ist Sohn und der andere ist ein Dienstbote. Und dieser Dienstbote, der sündlos ist, steht über allen Menschen in der Rangordnung. Es sei denn, die Kinder Gottes sagen am Ende, wie der Apostel Paulus gesagt hat, ich habe den Glauben bewahrt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den guten Kampf gekämpft und jetzt steht die Krone für mich bereit. Aber nicht nur für mich, für alle, die das Gleiche auch tun. Und dann werden wir auch so gleich sein wie der erstgeborene Sohn, also weit über die Engel. Und dann werden wir auch die Engel richten, heißt es. Aber nicht jetzt. Jetzt sind wir weit unter den Engeln. Wir können niemanden richten vor den Engeln. Wir müssen jetzt uns richten. Und diejenigen, die da drin sind, nicht die da draußen sind, diejenigen, die in der Gemeinde sind, habt ihr nicht diejenigen zu richten, die da drin sind? Was richtet ihr diejenigen, die da draußen sind? Das ist ja nicht eure Aufgabe und nicht euer Problem. Dann wollen wir heute auch den Heiligen Geist im Alten Bund kurze Beispiele nur sehen, weil in der Tat, wenn man anfängt zu studieren, dann sieht man so viele Fälle und so viele Begebenheiten, wie Gott seinen Heiligen Geist im Alten Bund besonderen Menschen natürlich, auch wenn sie Handwerker sind, die waren besondere Menschen. Also Gott hat seinen Geist, seinen Heiligen Geist der Geschicklichkeit bestimmten Handwerkern gegeben, aber nicht allen Handwerkern. Das sind nur besondere Menschen, die gerade mal an der Stiftshütte gearbeitet haben. Hat er ihnen seinen Heiligen Geist, und sonst lesen wir nicht, jeder, der irgendwo eine Hütte gebaut hat, hat den Geist der Geschicklichkeit bekommen. Dann haben wir den Geist, Heiligen Geist der Wahrheit ab Pfingsten. Geist der Wahrheit, so bezeichnet der Herr Jesus den Geist der Wahrheit, der über alles Fleisch ausgegossen wird. Vorher lesen wir nirgendwo im Alten Bund, dass Gott seinen Heiligen Geist der Wahrheit ausgesandt hat. Zu irgendjemandem oder irgendjemandem den Geist der Wahrheit. Weil wir haben im Alten Bund immer, hat es angefangen mit Abraham und da gab es dann später immer diese Propheten, die den Menschen erklärt haben. Die haben punktuell von Gott etwas empfangen und haben es erklärt. Und mit dem Geist der Wahrheit über alles Fleisch, das lesen wir in Joel 3, werden die Menschen keine Lehrer mehr brauchen, keine Priesterkaste, die dazwischen ist, die ihnen immer wieder teilweise von der Wahrheit erklärt, sondern alle Menschen empfangen den Geist der Wahrheit und die werden dann in die ganze Wahrheit geleitet. Da brauchen sie nicht irgendeinen besonders Gesalbten, der dazwischen steht. Es gibt einen einzigen Gesalbten, der ihnen diesen Geist der Wahrheit ermöglicht zu empfangen, und das ist der Herr Jesus Christus, der einzige Vermittler. Und seit Pfingsten, jeder, der an Jesus Christus glaubt und sein Opfer glaubt, wird den Geist der Wahrheit empfangen und wird auch in diesen Geist der Wahrheit, in die ganze Wahrheit geleitet. Und dann den Heiligen, die Heiligen Geister als Zurüstung der Kinder Gottes. Ja, wie viele Geister? Ja, wie können Sie die gar nicht zählen? Ja, aber da steht die Offenbarung von 7 Geistern. Ja, das sind aber nur symbolisch, diese Geister. Wir haben mal darüber gesprochen, auch die 24 Ältesten auf den Thronen, das sind auch nicht nur 24. Tausende und Abertausende. Also, ja, Gott ist, wir können auch Gott nicht einschränken, dass er jetzt 7 oder 10 oder 20 oder hey, warum hast du nochmal irgendeinen Geist? Wenn Gott seine Salbung jemanden schickt, der bereits den Geist der Wahrheit und bereits sogar Geist der Sohnschaft hat, da braucht er einen bestimmten Auftrag und er bekommt auch diese Salbung dafür. Und zum Schluss unsere Berufung und Auserwählung. Das haben wir uns angeschaut. Also Gott ist Geist und Gott ist heilig und alles, was aus ihm geht, ist ebenfalls Geist und heilig. Gott hat nicht nur das Schöpfungswort, den erstgeborenen Sohn. Gott sprach seit der Schöpfung zu sehr vielen Engeln und Menschen. Gott sendet 2 Arten von Geistern, Geister mit freiem Willen, der erstgeborene Sohn, die Engel und die Menschen, Geister als Salbung ohne freien Willen, Geist der Sohnschaft, Geist der Wahrheit, Geist der Weisheit, des Verstandes, Offenbarung, Geist des Rates, Geist der Kraft, Geist der Kenntnis und der Furcht des Herrn, etc., Geist der Geschicklichkeit, etc. Und Jesaja 11,2 ist ja auch eine sehr interessante Bibelstelle. Hier ist die Rede von dem künftigen Gesalbten. Es heißt, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also, natürlich hat der Herr Jesus Christus den Geist der Sohnschaft auch gehabt, vom Anfang an, weil er Sohn war. Aber auch, ja, hat er nötig noch diesen Heiligen Geist, also diese Salbung, ja natürlich, das will man weiterlesen, dann wissen wir auch, warum er diese Salbungen bekommt, zusätzlich. Also diese Heiligen Geister, die ohne freien Willen sind, die sich nicht gegen Gott auflehnen, sondern nur als Salbung. Da hat der Jesus Christus auch diese Salbungen gebraucht, um seinen Auftrag zu erfüllen. Wenn wir Jesaja 11 weiterlesen, dann wird man mehr sehen. Wir gehen jetzt weiter. Der allererste Geist als Salbung war der Geist der Sohnschaft, den der Herr Jesus vor der Erschaffung der Welt empfangen hat, der ihn befähigt, ein Sohn Gottes zu sein. Diesen Geist der Sohnschaft empfangen alle aus Gott Neugeborenen, und zwar seit der Offenbarung des Geheimnisses des Christus und bis zur Entrückung des Leibes des Christus. Dieser Geist der Sohnschaft, von dem lesen wir gar nicht in den 4 Berichten oder sogenannten 4 Evangelien. Kein Wort. Und auch dann in der Offenbarung, wenn die Gemeinde entrückt ist, gibt es auch nicht mehr die Geist der Sohnschaft, lesen wir auch nicht mehr. Das ist nur für die Kinder Gottes. Das ist der Geist der Sohnschaft, mit dem sie versiegelt werden, seit der Offenbarung des Geheimnisses des Christus und bis zur Entrückung. Weil das Evangelium des Christus, das ist etwa 9 oder 10 Jahre nach der Auferstehung Jesu offenbart worden. Also wir haben eine Phase zwischen Pfingsten und der Entrückung des Apostel Paulus in den Himmel, wo er das Evangelium des Christus oder das Geheimnis des Christus offenbart bekommen hat. Und dieses Geheimnis hat bis zu diesem Zeitpunkt, sagt die Schrift, kein Wesen, weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt gekannt. Nicht mal die Engel. Die Engel haben sich danach gesehnt, die haben ihre Hälse so weit ausgestreckt, um in das Geheimnis hineinzuschauen, konnten aber nicht, sagt die Schrift. Also es war verborgen. Erst mit dem Evangelium des Christus, der sagt er, wer an unser Evangelium glaubt, wird auch diesen Geist der Sohnschaft empfangen. Und dieser Geist der Sohnschaft befähigt alle Gläubigen, Kinder Gottes zu heißen und aber Vater zu Gott zu sagen. Das sagt uns die Schrift, das haben wir auch gesehen letzten Sonntag. Wenn du heute ein DNA von deinem Vater hast, dann kannst du Papa sagen. Wenn du sein DNA nicht hast, dann kannst du Papa sagen, wie du willst. Wir haben, habe ich Reinhold gestern erzählt, vorgestern waren wir bei einer Geburtstagsfeier. Und dann sagt mir eine sehr freundliche Dame, dass sie ein Kind Gottes ist, obwohl sie eigentlich an Gott gar nicht glaubt. Sie spricht die Existenz Gottes ab, aber sie ist ein Kind Gottes. Ja, und woher weißt du das? Ja, meine Schwiegerin ist eine Klosterschwester und hat ihr gesagt, ich bete immer für dich und weil ich für dich bete, bist du auch ein Kind Gottes. Ich sage, ja, du bist auch der Kaiser von Rom. Das ist ja nicht strafbar heutzutage, auch nicht. Oder bist du das? Vielleicht bist du auch, kannst du sagen, ich bin ein Elefant. Das ist auch wurscht. Da kannst du behaupten, was du willst. Ja, ich bin der Sohn von Burkhard. Nein, ich bin der Schwiegersohn von Burkhard. Ich kann behaupten, was ich will. Wenn ich sein DNA habe, ja. Wenn nicht, dann nicht. Und wie viele Menschen sagen, ich bin ein Kind Gottes? Ja, angenehm. Ich bin der Sohn von dem griechischen Kaiser oder von dem chinesischen Kaiser oder von dem neuen jetzt gekrönten Präsidenten von China. Aber da kann ich erzählen, was ich will. Ich bin's nicht. Die Frage ist, bin ich es? Und die Bibel, wenn wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, ist ganz klar definiert, wer der Geist der Sohnschaft hat, ist ein Sohn. Oder ansonsten bist du kein Sohn. Da wird es aber natürlich unterschieden, auch zwischen einem mündigen und einem unmündigen Sohn. Das ist auch wichtig in diesem Zusammenhang zu erkennen. Ja, ich habe den Geist der Sohnschaft, aber ich bin ein Sohn jetzt, aber unmündig. Und da sagt die Schrift wieder, wenn du unmündig bist, da ist kein Unterschied zwischen dir und dem Knechten. Warum? Weil du nicht entscheiden kannst. Du hast eigentlich, wie ein Baby, der nicht entscheiden kann, braucht einen Vormund. Und lebt auch entsprechend wie ein Knecht, wie ein Nichtsohn. Er hat zwar sein DNA und deshalb ist es so wichtig, dass wir in die Mündigkeit hineinkommen und in der Mündigkeit bleiben. Und das lesen wir auch wie ein roter Faden in der gesamten Schrift. Seid in der Lehre und bleibt beständig in der Lehre und lebt danach. Jakobus Brief haben wir heute auch in dem inspirierenden Wort zum Sonntag gelesen. Somit ist der Christus eine geistliche Gemeinschaft. Was ist der Christus? Ja, eine Gemeinschaft. Der Leib der Christi, des Christus oder der Leib Christi. Haben wir festgestellt, das ist ja nie ein Leib wie hier. Es wird zwar verglichen mit Arm und Hand und Nase und so weiter, aber das ist eine geistliche Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft, das ist eine geistliche Gemeinschaft der mit der Geist der Sohnschaft gesalbten Kinder Gottes. Und Jesus Christus ist der erste Gesalbte. Da vergessen wir immer das, was heißt Gesalbte. Ja, womit ist er gesalbt? Da muss er schon mit irgendeinem Heiligen Geist gesalbt sein, mit dem einen mindestens. Aber wir sehen jetzt in Jesaja 11,2, er ist sogar mit mehreren Heiligen Geistern gesalbt. Und da denken wir, er braucht keine Salbung. Ja, wieso? Ein Gesalbter, der nicht gesalbt ist, aber der natürlicher Mensch ist geistlich dumm, der versteht das nicht. Der erzählt sowas und er sagt, ja, der ist gesalbt. Womit? Ja, mit gar nichts. Ja, wieso ist er gesalbt? Ja, das weiß ich auch nicht. Dann merkt er, ah ja, da habe ich dummes Zeug erzählt. Ja, dann sage ich jetzt nichts mehr. Das ist natürlich besser. Bevor wir Blödsinn erzählen, soll man erstmal überlegen, was wir erzählen. Womit ist er gesalbt? Das haben wir gesehen, unter anderem in Jesaja 11,2, mit so vielen Heiligen Geistern ist er gesalbt. Diese Gemeinschaft, also der Christus, besteht aus Geistern, die den Geist der Sohnschaft in sich tragen und verschiedene Behausungen haben. Manche davon sind heute noch auf der Erde, so wie wir, und haben ihren irdischen Leib als Behausung. Andere sind bereits als Seelen im Himmel bei Gott und Jesus Christus, der Erste in allem und auch der Erste mit dem verherrlichten Leib ist. Er hat bereits einen verherrlichten Leib bekommen. Wir sind seine Nachfolger. Seine Behausung ist nun der verherrlichte Leib. Später werden die Kinder Gottes, also alle Gesalbten, deshalb heißen sie alle Christus. Warum? Gesalbte. Christus heißt Gesalbte. Oh, das ist alles so einfach. Das ist so, wenn man das mystisch belässt, ist ja angenehm. Da kann man ein bisschen irgendwie sagen, in Nirvana, in nirgendwo schwärmen. Nein, das ist ja, Christus heißt gesalbt. Da muss man fragen, ja, womit? Will man wissen, womit? Das ist auch sehr einfach. Und da können wir auch die Zusammenhänge, die verschiedenen Bibelstellen, unzählbaren Bibelstellen über den Heiligen Geist vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung auch verstehen. Also, diese Gemeinschaft besteht aus Geistern, die den Geist der Sohnschaft in sich tragen und verschiedene Geister. Behausungen, seine Behausung ist nun der verherrlichte Leib. Später werden die alle Kinder Gottes, also die Gesalbten, die Teil des Christus sind, den gleichen verherrlichten Leib bekommen. Und jetzt gehen wir weiter zum Heiligen Geist im Alten Bund. Könnte man genauso bei dem Titel, ich habe bei dem nächsten Titel die Heiligen Geister geschrieben. Hier könnte man genauso sagen, die Heiligen Geister im Alten Bund, weil es ist auch nicht nur ein Heiliger Geist. Stammen alle aus Gott, der heilig und Geist ist. Aber das sind verschiedene Geister, die Gott aussendet. Im Alten Bund sandte Gott den Gläubigen seinen Geist als Salbung, und zwar nicht nur Königen, Propheten und Priestern, sondern auch den Handwerkern, wie wir gleich beim Bau der Stiftshütte sehen werden. Diese Menschen im Alten Bund hatten weder den Geist der Wahrheit, der zu Pfingsten ausgegossen wurde, noch den Geist der Sohnschaft, den die Kinder Gottes haben. Sie haben jedoch verschiedene Geister Gottes als Salbung für bestimmte Berufungen. Also Salbung ist eine Befähigung immer. Und da sehen wir im Alten Bund, im Neuen Bund immer, wenn Gott seinen Heiligen Geist den Gläubigen gegeben hat als Salbung, sehen wir immer, damit. Es ist immer eine Erklärung auch dabei, wofür sendet Gott oder hat Gott seinen Heiligen Geist dem einen oder anderen gesandt. In 2. Mose 35, 31, 32, und hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Das ist auch so ein Ammenmärchen, wir haben es gelernt, andauernd. Ja, das sind Theologien, über 2000 Jahre bekriegen sich die Menschen, die einen stellen Theorie, ja, der Geist ist auf ihm, der andere ist mit dem Geist erfüllt, der andere hat den Geist empfangen und hat der Geist auf ihm. Das ist alles Synonyme. Wir haben gesehen, dass als wir das Wort studiert haben, sowohl im Alten Testament als im Neuen Testament für das gleiche Ereignis werden verschiedene Ausdrücke verwendet. Auf ihm, ruht auf ihm, ist in ihm, von ihm erfüllt, er hat ihn empfangen. Das sind alles Synonyme. Aber der Teufel hat geschafft, dass so viele Theologien entstehen und womöglich auch die Leute sich bekriegen wegen dieser Theologien und am besten sich gegenseitig die Köpfe abschlagen. Das sind alle Synonyme. Das ist ja kein Unterschied. Ja, früher haben sie nicht den Geist Gottes empfangen. Jetzt empfangen wir den Geist. Der wohnt nicht in ihnen. Stimmt ja nicht. Das sind unzählige Stellen im Alten Testament, wo der Geist in ihnen wohnt. Ja, früher wurden sie nicht erfüllt. Der kam nur auf sie. Stimmt auch nicht. Da haben wir gelesen, ein paar Stellen, da gibt es in der Tat viele, viele, viele Stellen mit erfüllt und in ihnen und empfangen und so weiter. Und genauso mit dem Thema, wir haben gelernt in dem Glaubensbekenntnis, Jesus Christus geboren, aber nicht geschaffen. Und wie oft gibt es diese Theorien zwischen geschaffen und geboren und gemacht und gezeugt? Das ist auch das Gleiche. Wenn sie aus Gott, der Geist aus Gott gehen, dann sehen wir über den Christus, im Neuen Testament alleine heißt einmal, Christus ist uns gemacht, einmal ist er Anfang der Schöpfung, einmal ist er gezeugt, einmal ist er geboren. Ja, da kann man sagen, was man will. Man muss immer sagen, worum geht's? Alle Geister, heiligen Geister, gehen aus dem einen Geist Gott, die höchste Autorität, der Schöpfer, der über allen steht, in allen ist. Und wie man das bezeichnet, ob er gemacht oder geschaffen oder geboren oder gezeugt ist, aus ihm. Wir sind auch aus ihm. Ob er gehaucht oder gesprochen oder gedacht, wissen wir es so ganz genau nicht. So steht in der Schrift, das müssen wir so nehmen, aber alles aus ihm, das ist sein Geist. Wofür hat er die Menschen mit seinem Geist erfüllt? Um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und Silber und in Erz. Wenn wir einen Zusammenhang lesen, wissen wir, dass hier um den Bau der Stiftshütte geht. Gott hat Aaron, das ist immer auch ein anderes Beispiel, und seine Söhne mit dem Geist der Wahrheit zur Heiligung und zur Ausrüstung des Ausübung des Priesterdienstes erfüllt. Da spricht Gott zu Mose folgendes. Weisheit, habe ich Wahrheit gesagt. Danke für die Korrektur. Ja. Wichtige. 2. Mose 28, 3. Du sollst zu allen reden, die ein verständiges Herz haben das ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, und ihnen sagen, dass sie die Kleider Aarons machen sollen, um ihn zu heiligen, damit er den Priesterdienst ausübt. Auch Josua, weiteres Beispiel, hat Gott mit seinem Heiligen Geist der Weisheit erfüllt. 5. Mose 34,9. Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Auch in den letzten Ereignissen im Alten Bund noch, als der Herr Jesus Christus da war, hat noch der alte Bund geherrscht. Viele denken, naja, seitdem Jesus da war, also ab seiner Geburt ist der neue Bund. Nein, der neue Bund hat angefangen mit dem Vergießen seines Blutes, mit dem Tod Jesu Christi. Und dann ist der neue Bund entstanden. Bis dahin war auf Christus hin, wir haben Opfer gegeben, auf Christus hin. Aber mit dem einmaligen Opfer, einmal für allemal, ist der neue Bund entstanden. Das erklärt uns sehr ausführlich die Schrift. Also, solange er gelebt hat, die ersten 33 Jahre bis zu seinem Tod, hat noch der alte Bund gegolten. Und deshalb hat auch der Herr Jesus Christus das ganze Gesetz auch nach dem alten Bund erfüllt. Der hat sich auch mit dem Wasser taufen lassen. Das ist eine jüdische Taufe, das ist ja keine christliche Taufe. Das heißt, ich taufe euch, sagt Johannes, der Täufer, mit Wasser, aber der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das sagt auch, sehen wir auch in Apostelgeschichte, schon im ersten Kapitel, dass wir mit dem Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft werden. Ja, aber Jesus hat sich taufen lassen. Ja, natürlich hat sich auch beschneiden lassen. Es gibt natürlich, das ist ja keine Sünde, wenn sich jemand beschneiden lässt. Manche Leute machen das aus medizinischen Gründen. Manche machen das aus traditionellen Gründen. Aber das ist ja kein Gesetz mehr. Wir sind nicht mehr im alten Bund, dass wir Opfer bringen müssen und uns beschneiden lassen und Rituale alle einhalten, die höchsten Feiertage. Ja, wieso dürfen wir nicht mehr Ostern und Weihnachten feiern? Der Apostel Paulus geht auch auf das Thema ein. Feiert ruhig, macht keinen Ärger, ihr braucht zwar nicht, aber macht, das ist auch keine Sünde. Aber das sind keine Gesetze mehr, die Rituale sind alle abgeschafft. Das sind alle im alten Bund gewesen. Und der Herr Jesus Christus hat sie alle erfüllt. Also beim Besuch Marias bei ihren Verwandten Elisabeth und Zacharias lesen wir auch in Lukas 1, Verse 40, 41, 67. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Jetzt könnte man sagen, früher haben wir ein Problem gehabt. Ja, der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Wie kann sie eigentlich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Ja, such mal die nächste Eselsbrücke. Da gibt es natürlich viele Theorien. Jeder schreibt, wie er will. Und das ist in den letzten 2000 Jahren, hat nie aufgehört. Aber wenn wir einmal erkennen, dass es nicht nur, Gott sendet nicht nur ein einziges Mal seinen Heiligen Geist, sondern immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja, dann ist das kein Problem mehr. Das quält uns nicht mehr, wenn sie vorher immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden oder Gott den Heiligen Geist gesandt hat. Also hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Und bei ihrem Mann Zacharias, ähnlich sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach. Auch der Geist Gottes, Heiliger Geist, den der Herr Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung und vor seiner Himmelfahrt gegeben hat, und zwar auch ein Heiliger Geist, jedoch nicht der Geist der Sohnschaft, der erst nach der Offenbarung des Evangeliums des Christus möglich ist, und auch nicht der Geist der Wahrheit, erst zu Pfingsten. Und diese wunderbare Stelle auch stellt viele, viele, viele Gläubigen vor die Frage, ja, er war noch nicht aufgestiegen in den Himmel, er hat den Heiligen Geist noch nie gesandt, er haucht aber seine Jünger an und sagt, empfang Heiligen Geist. Ja, wie ist denn das? Das war kein richtiger Heiliger Geist, muss man sagen, weil der war noch nie da. Nein, das war ein richtiger Heiliger Geist. Aber wenn wir wissen, dass es ja nur das erste oder das letzte Mal war, dann ist auch kein Problem. Und nachdem er das gesagt hat, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Jetzt haben wir kein Problem. Warum? Ja, wieso dürfen alle Jahrtausende die Menschen, die Gläubigen, besondere Menschen waren es natürlich immer für besondere Berufung, den Heiligen Geist empfangen und sie hier, die Jünger, nicht empfangen? Ist ja kein Problem. Und das geschieht bei uns auch. Geist der Wahrheit ab Pfingsten. Also wir haben vorhin kurz erwähnt, dass wir nirgendwo im Alten Testament vom Geist der Wahrheit lesen. Es ist erstmalig zu Pfingsten. Und wer nennt ihn Geist der Wahrheit? Der Herr Jesus Christus persönlich. Der Herr Jesus kam zum Hause Israel und hat den Juden den Heiligen Geist verkündet, den Gott über alles Fleisch ausgießen wird, wie es auch der Prophet Joel prophezeit hat. Diesen Heiligen Geist nennt Gott den Geist der Wahrheit. Der Herr Jesus spricht zu seinen Jüngern Folgendes. Johannes 14. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Auch interessant. Der Geist der Wahrheit bleibt in Ewigkeit. Das ist immer, das ist eigentlich ganz, 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 ganz wichtiger Geist, Geist der Wahrheit. Weil das ist immer der Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. So hat es eigentlich auch mit Adam und Eva angefangen, zwischen Wahrheit und Lüge. Sie haben gesagt, Gott lügt, der Teufel erzählt die Wahrheit. Es geht immer in Wahrheit und Lüge. Und das ist ein roter Faden durch die ganze Schrift. Wer die Wahrheit nicht liebt, schenkt ihm Gott den Geist der Lüge, damit er Lüge glauben kann. Es geht immer um Wahrheit und Lüge. Ja, was wollen wir von Gott empfangen, wenn wir sagen, der ist ein Lügner? Diese Dame fragte mich, ja, wie kann ich von Gott etwas empfangen? Da habe ich gesagt, erst wenn du seine Existenz nicht leugnest. Sie hat selber 3 Kinder. Du sagst, stell dir mal vor, die Kinder sagen, dich gibt es nicht. Da müssen sie blöd sein, wenn sie überhaupt ihre Mutter fragen, wo die gar nicht gibt. Ja, stimmt. Ja, so kompliziert ist es nicht. Wie kann ich von jemandem etwas erwarten, den es gar nicht gibt? Ja, Gott, den Schöpfer, gibt es nicht, aber der soll uns was geben. Und deshalb ist der Unterschied. Irdisch gesehen sind die Menschen wirklich die tollsten Menschen, Genies, Professoren, Ärzte, was weiß ich alles. Aber geistlich dumm. Wenn man sie ihnen erklärt, war wirklich dumm. Die Frage ist, bleibt man dabei? Oder sieht man sich im Spiegel, der Apostel Paulus sagt, und erkennt, um Gottes Willen, was habe ich denn für das dummes Zeug? Und viele sagen, ich muss was ändern. Kaum verlässt er den Raum, sagt, er hat vergessen, wie er ausgesehen hat und lebt weiter so wie bis jetzt. Und der Geist der Wahrheit, hier sehen wir es, ich werde den Beistand senden, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Sie kann ihn nicht erkennen. Warum? Weil sie an Gott nie glaubt. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Weiter spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern und erklärt ihnen, wozu Gott, der Vater, den Geist der Wahrheit oder seinen Geist der Wahrheit senden wird. Also wir sehen, das ist auch Geist der Wahrheit, ist auch eine Salbung. Wofür? Lesen wir hier. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde. Und hier sehen wir wunderbar den Werkmeister wieder. Von meinem Vater senden werden. Es kommt von meinem Vater. Alles kommt vom Vater. Von meinem Vater senden werden. Der Vater macht nichts ohne den Sohn. Alles durch den Sohn. Und später durch den Christus insgesamt. Und heute durch uns auch. Weil wir seine Botschafter sind. Der macht das durch uns. Das ist unser Auftrag. Und das ist so herrlich hier. Den ich euch vom Vater senden werde. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Also so herrlich, herrlicher geht es ja gar nicht. Das ist ja das Wort. Das ist ja Balsam für die Seele, ist kein Ausdruck. Der vom Vater kommt, der vom Vater ausgeht. So wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Jesus erklärt seinen Jüngern weiter, wozu Gott, der Vater, der Geist der Wahrheit sendet. In einem Kapitel weiter lesen wir: Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, wer? Der Geist der Wahrheit. So wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ist auch nicht kompliziert. Was macht der Geist der Wahrheit? Ja, in die Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich sprechen. Ah, seht mal her. Der kann nicht aus sich sprechen. Der hat keinen freien Willen. Der ist der Geist der Wahrheit. Der vermittelt nur die Wahrheit. Der kann niemals die Lüge erzählen. Der wird immer die Wahrheit sagen. Der wird nicht aus sich sprechen, reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und so sehen wir auch, nachdem die Apostel diesen Geist der Wahrheit empfangen haben, unter anderem waren auch in der Lage, über zukünftige Sachen zu berichten. Wir sehen auch einige Prophezeiungen im Alten Testament, die über zukünftige Dinge berichten. Haben wir die Kinder Gottes, ist eine Frage, haben wir die Kinder Gottes, die den Geist der Sohnschaft empfangen haben, auch den Geist der Wahrheit? Natürlich, denn die Kinder Gottes müssen ebenfalls in die ganze Wahrheit geleitet werden. Wir können nicht sagen, wir sind Kinder, wir können blöd bleiben, bleiben Kinder. Gott möchte, dass seine Kinder besonders die Wahrheit kennen. Wie will er seinen Kindern alles, das gesamte Universum, die Verwaltung des Universums zur Verfügung stellen oder beauftragen oder verwalten lassen, wenn sie dumm sind? Die müssen klug sein. Die müssen die Wahrheit kennen. Die müssen wissen, was er will, den Ratschluss Gottes kennen. Unter anderem war es hier, ja, die Bibel widerspricht sich, da heißt es hier, Auge im Auge und Zahn um Zahn, und jetzt, wer dich auf die rechte Backe schlägt, muss eben auch die linke hinhalten. Ja, das ist ja Widerspruch. Ich sage, na, wenn man den Plan Gottes erkennt, was, für wen, für wann gesagt hat Gott. Gott hat einen Plan. Ja, wieso hat denn Gott einen Plan? Ja, natürlich, du darfst einen Plan haben, ich darf einen Plan haben, den Gott uns geschaffen hat. Aber Gott darf keinen Plan haben. Du gehst heute nach Hamburg, nächste Woche nach Rom, das darfst du. Aber Gott darf es nicht. So denkt der Mensch. Erstmal, Gott gibt es nicht, und wenn es ihn gibt, dann ist er so, hat er so auszusehen, wie wir es meinen. 1. Johannes 4, 6, wir sind aus Gott, schreibt der Apostel Johannes, weil das ist die Frage, haben wir auch den Geist der Wahrheit? Ja. Wo sehen wir das? Sagt der Apostel Johannes wieder in seinem Brief, 1. Brief 4, 6, wir sind aus Gott. Herrliche Aussage. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Klar. Wenn einer Gott erkennt, wird uns erkennen. Und wenn er Gott nicht erkennt, wird uns nie erkennen. Und wenn wir sagen, wir sind aus Gott, sag ja Mensch, also bist du eigentlich ein schlauer Bursche, weil dass du vertrottelt redest, ist ja unglaublich. Ja klar, das ist die Weisheit der Welt, ist Dummheit vor Gott, und die Weisheit Gottes ist Dummheit für die Welt oder Torheit. Also beruht schon auf Gegenseitigkeit, das muss man mit Respekt annehmen, akzeptieren. Also wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Sehr einfach. Müssen wir nur wissen. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Sie haben Geist des Irrtums oder Geist der Lüge oder Geist der Verblendung. Andere Übersetzung heißt Geist des Irrwahns. Also sie sind verrückt. Denkt man, ne? Wenn man so reden hört, sagt man, wie kann man so erzählen? Da muss man verrückt sein. So. Glauben die Lüge und wissen gar nicht, was sie da erzählen. Und jetzt gehen wir zum letzten Punkt, die Heiligen Geister als Zurüstung der Kinder Gottes. Wir haben im geistlichen Austausch am Donnerstag, wir haben alle 14 Tage den geistlichen Austausch über Zoom, und da hat uns Reinhold auch eine Menge von Stellen gezeigt. Und da kann man nicht alle zitieren. Nachdem die Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, Geist der Wahrheit empfangen haben, wurden sie wieder mit dem Heiligen Geist X mit dem Heiligen Geist Y erfüllt und haben empfangen und auf sie gekommen und so weiter. Und wenn man sagt, ja, wieso, das ist nur einmal Heiliger Geist, wieso kommt immer wieder? Er hat doch den Heiligen Geist. Ja, aber das sind wirklich sehr, sehr viele Stellen. Wir werden nicht alles zitieren, nur ein paar, da kann man selber lesen. Und das ist ja relativ einfach. Wir haben, Gott sei Dank, so viele mögliche, tolle Möglichkeiten im Internet. Du gehst in Bibel.com oder irgendeine andere Seite und sagst Geist. Und dann zeigen dir was im Neuen Testament. Du kannst filtern, sag Apostelgeschichte, Johannes, Paulus, Brief an Römer. Findet man das? Also zu vertiefen ist ja natürlich sehr interessant, aber wir können nicht alle Bibelstellen jetzt hier aufführen. Und so betet der Apostel Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Also das ist sogar nach der Offenbarung des Evangeliums des Christus oder des Geheimnisses des Christus, wo er die Briefe, alle 21 Briefe wurden geschrieben, nachdem der Apostel Paulus das Geheimnis des Christus offenbart bekommen hat und dieses Evangelium des Christus verkündet hat. Und so bittet der Apostel Paulus für die Gemeinde in Ephesus, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung sendet. Diesen Geist der Weisheit hat Gott, wie wir gesehen haben, nicht nur im Neuen Bund gesandt, auch im Alten Bund. Wir haben vorhin im Alten Bund gesehen, wie viele den Geist der Weisheit empfangen haben. Ja, im Neuen Bund auch, ja natürlich. Wenn Sie für Ihre Berufung gewisse Weisheit brauchen, dann sendet Ihnen Gott auch den Geist der Weisheit. Also, wie wir gestern gesehen haben, auch im Alten Bund vielen gesandt, um sie zu heiligen und für ihren Dienst zuzurüsten. Epheser 1, die Verse 15 bis 19. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, so sagen, ja, Christus, Gott ist nicht, unser Gott ist nicht von Gott von Jesus Christus. Das hat nicht nur der Apostel Paulus, das hat Jesus Christus selber gesagt. Ich gehe zu meinem Vater, eurem Vater, zu meinem Gott, eurem Gott. Und Paulus bezieht sich immer wieder. Und nicht nur er, Jakobus und Paulus und Petrus und Johannes, alle beziehen das. Gott und Vater von Herrn Jesus Christus und der Gott und Vater von uns. Also hier, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit oder Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Ja, Paulus, spinnst vielleicht, oder? Was hast du getrunken gestern? Wir haben schon den Geist der Wahrheit, haben einen Geist der Sohnschaft, wir sind Kinder Gottes. Was betest du, dass wir nochmal den Heiligen Geist bekommen? Ein Geist, wo hast du das hier? Ja, ich kenne die Schrift nicht. Ich bin ein besonders Gelehrter. Ich weiß es. Ich war sogar im dritten Himmel, persönlich. Glaubt's mir, das ist die Wahrheit. Ah ja, okay. Dann beten wir auch dafür. Da hat der Bernhard auch am Donnerstag gesagt, dann dürfen wir beten auch, dass wir den Geist der Weisheit bekommen, Geist des Rates, Geist der Erkenntnis. Ja? Wenn Paulus betet für uns, dürfen wir für uns selbst beten, dürfen wir natürlich noch besser, wenn wir an unsere Geschwister auch denken, für sie beten, dass sie diesen Geist empfangen und nicht nur an uns denken. Also Geist der Wahrheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Diese Geist der Weisheit und Offenbarung, das sind Ausdrücke, die übersteigen unsere Vorstellungskraft. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Also man kann einen Verstand mit blinden Augen. Der Apostel Paulus sagt in seinem ersten Kapitel an der Römer, der sagt, wenn sie Gott seine Existenz leugnen, überlässt sie Gott ihrem untauglich gewordenen Verstand. Die haben einen Verstand, aber ist untauglich, in geistlicher Hinsicht, untauglich. Die haben keine erleuchteten Augen des Verstandes, sondern blinde. Kaputten Verstand, geistlich gesehen, kaputt. Untauglich. Was müsst ihr machen? Kannst du höchstens entsorgen. Untauglich. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Dennoch gibt es für uns, der Leib Christus, einen einzigen gemeinsamen Geist, den niemand sonst hat, den Geist der Sohnschaft. Nur die Söhne haben den Geist der Sohnschaft. Nur die Kinder Gottes haben den Geist der Kindschaft. Epheser 4, 4 und 6. Es gibt einen Leib, es gibt nicht mehrere Leiber Christi. Es gibt nur einen Leib Christi. Seit 2000 Jahren bis heute. Es gibt nur einen Leib Christi. Einen Geist, die alle zusammen haben. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und nicht 17 Taufen und möglichst alle aus Wasser oder mit Wasser. Jede Kirche sagt, na, der Pfarrer, da gilt die Taufe nicht, da muss bei uns getauft werden. Der Nächste sagt, na, das ist ja eine Sekte, da muss bei uns taufen. Und jeder wiederholt die Gesetzestaufe für die Juden bei sich selber und meint, ja, wenn ich jetzt ein paar Eimer Wasser auf den Kopf schütte oder der anderen tauchen gleich in den Becken rein und ist raus, ist er getauft. Nein, der Jesus Christus hat die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir werden mit dem Heiligen Geist hinein, in den Leib Christi hineingetauft. Das sind mal zwei Taufen. Und noch mehr, drei und vier, je nachdem, welcher Pastor, welcher Bischof, welcher Pfarrer gerne für richtig hält oder nicht. Es gibt nur eine Taufe und einen Gott und Vater aller. Es ist noch eindeutiger geht es nicht. Aber wenn einer einen untauglichen Verstand hat, der versteht das nicht. Ja, ein Gott und Vater aller. Ja, von Jesus Christus, von uns und von allen, die Kinder Gottes. Da gibt es nur einen Gott und Vater. Es sei denn, du willst jetzt sagen, ja, Jesus Christus ist nicht mehr der Sohn Gottes. Ja, da brauchen wir nicht mehr reden. Wenn Jesus Christus Gott den Vater nicht mehr als Vater hat, dann müssen wir dann in dem Gespräch mit der jeweiligen Person beenden. Weil da ist der Verstand gänzlich untauglich. Nicht nur in etwa. Ein Gott und Vater aller, über allen, insbesondere an die Pantheisten, gell? Er ist über allen, er hat sie nie aufgelöst in ihnen und in euch allen. Ja, natürlich, die zweite Hälfte richtig. Gell? Über allen und durch alle und in euch allen, dass er in uns allen ist, ja. Aber dürfen wir das andere nicht weglassen, ist über allen. Er existiert über uns alle, wird in Ewigkeit existieren. So, letzter Punkt, Berufung und Auserwählung. Das ist auch gehaltsvoller Absatz von Paulus in Epheser 1, damit man nicht so lange jetzt mit der Botschaft Zeit beanspruchen, werde ich schnell lesen. Aber das ist wunderbar, wenn jeder Kapitel 1, Epheser 1 liest, ist so herrlich. Durch den Glauben empfingen wir den Geist der Wahrheit und wurden mit dem Geist der Verheißung versiegelt. Epheser 1,13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, also zuerst das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also, wir hören das Wort, der Glaube kommt immer aus dem Hören, nicht aus Zeichen und Wunder. Die Juden haben so viele Zeichen und Wunder gesehen. Und immer wieder kommen wollen, Jesus umbringen, es sei denn, er zeigt ihn uns nochmal. Was kannst du uns für ein Zeichen geben? Ich habe euch so viele Zeichen gegeben. Na, das war gestern. Heute musst du nochmal Zeichen bringen. So ein Zeichen und Wunder heißt für die Ungläubigen. Das Wort Gottes für die Gläubigen. Also zum Glauben, das heißt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Was willst du glauben? Wenn du ein Wunder gesehen hast, brauchst du nicht mehr glauben. Aber wenn du hörst, wenn du mit mir gestern in Shanghai warst, da brauchst du nicht mehr glauben, dass ich dort war. Aber wenn ich dir erzähle, ich war gestern in Shanghai, dann musst du mir glauben. Du hast das gar nicht gesehen. Du hörst, du glaubst oder du glaubst es nicht. Und deshalb kommt aus dem Hören. Und wenn wir gehört und geglaubt haben, heißt das, wir sind aus dem Wasserbad des Wortes gereinigt. Also das Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes glauben, wird man gereinigt. Und dann sind wir in der Lage, den Geist Gottes zu empfangen. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Gott hat uns in Christus schon vor Gründung der Welt auserwählt und zur Sohnschaft vorherbestimmt. Dadurch haben wir jede geistliche Segnung in der Himmelswelt. Ja, Segnung. Und jetzt bitten wir nochmal um den Heiligen Geist. Ja, ja, das ist der Himmelswelt. Jetzt hast du einen Auftrag hier, den musst du auch erfüllen. Du brauchst auch deine Salbung. Ja, Jesus war im Himmel. Hat diese Salbung nicht gehabt. Haben wir gerade in Jesaja 11 gelesen. Er wird den Geist und den Geist und den Geist kriegen. Im Himmel hat er das nie gebraucht, aber für seine. Und da lesen wir auch, das ist auch schön zu lesen, Jesaja 11, wofür er diese Geister bekommt, diese Salbungen bekommt. Dadurch haben wir jede geistliche Segnung in der Himmelswelt. Dennoch sendet uns Gott auch heute seinen Geist der Weisheit und Offenbarung, damit wir unsere Berufung erkennen. Wir sind mit unserem erstgeborenen Bruder Jesus Christus die Kinder und die Erben Gottes, denen Gott alles geben wird. Diese Berufung haben wir soeben, Epheser 1, 15 bis 19, gelesen. Nun wollen wir mit den Versen 1 bis 14 diese Botschaft abschließen. Lasst uns diese Worte Gottes mit der Hilfe des Geistes der Weisheit und der Offenbarung verstehen und darin beständig bleiben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und so fangen alle Apostel ihre Briefe an. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Also, Jesus existiert vor Grundlegung der Welt. Aber uns hat zum gleichen Zeitpunkt, hat Gott uns berufen und auserwählt, auch zum gleichen Zeitpunkt, vor Grundlegung der Welt. Haben noch nicht, hier war man existent, aber er kennt die Zukunft, hat uns berufen und auserwählt. Und dieser Ausdruck finden wir auch, das ist ein roter Faden in der gesamten Schrift, bis in die Offenbarung des Johannes hinein. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir, wofür hat er uns berufen und auserwählt? Dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns vor Grundlegung der Welt berufen und auserwählt und vorher bestimmt zur Sohnschaft. Ganz genau sagt, zu dem Zeitpunkt wird der mein Sohn sein, meine Tochter sein. Zu dem Zeitpunkt, vor Grundlegung der Welt. Wofür? Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmel, also nicht nur in dem Himmel, sondern in den Himmel, alles. Und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid. Das ist auch hier, auch in roter Faden. Das Wort der Wahrheit gehört und gläubig geworden. Weil wenn ich nicht gehört habe, kann ich nie glauben oder nicht glauben. Ich muss was hören und dann kann ich sagen, ich glaube es dir oder ich glaube es dir nicht. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. So, Geschwister, lasst uns mal in Ruhe das lesen zu Hause. Das ist sehr viel, gehaltvoll. Da können wir nicht auf jedes einzelne Wort eingehen. Und somit beenden wir heute die Botschaft mit dem Wort, so sei es. Amen. So, wir verabschieden uns auch im Internet von den Geschwistern, die hören und sehen und wünschen Gottes Gnade und Frieden. Falls es Fragen gibt, einfach melden, nicht anonym mit Namen und Anliegen und wir melden uns. Bis zum nächsten Sonntag. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.